Karl May, Die Liebe des Ulan, Kapitel 105. Am nächsten Abende begaben beide sich wieder zur Gräfin, bei welcher sie versprochenermaßen den Professor fanden. Beide nahmen Königsau so in Beschlag, dass es ihm unmöglich war, mit Ida ein vertrautes Wort zu sprechen. Erst als nach der Tafel Hedwig, welche eine gewandte Pianistin war, sich an das Instrument setzte, um eine längere beethovensche Komposition vorzutragen, nahm er neben der Geliebten Platz und flüsterte mit ihr, während beide sich jedoch den Anschein gaben, als ob sie dem Vortrage mit der größten Aufmerksamkeit folgten. Die erste Frage Idas galt ihrem Cousin, dem Grafen. »War dein Freund bei ihm?« erkundigte sie sich. »Ja.« »Abgewiesen, nicht wahr?« »Nein, aber er hat ihn gar nicht getroffen.« »Ah, er hat sich euch durch einen Spaziergang entzogen?« »Nein, sondern sogar durch eine Reise.« »Das ist ebenso vorsichtig wie feige. Wo ist er hin?« »Nach Genf und dann weiter.« »Was beabsichtigst du nun, gegen ihn zu unternehmen?« »Jetzt gar nichts. Es wurde gesagt, dass er erst nach Monaten wiederkehren werde. Dann bin ich längst nicht mehr hier. Ich werde mit dieser Angelegenheit also warten müssen, bis auch ich von meiner Reise zurückkehre.« »Und dann?« »Dann sollst du meine Ratgeberin sein, meine Seele.« »Wirklich? Wirst du auf mich hören?« »Gewiss. Denn ich bin überzeugt, dass du nichts wünschen wirst, was die Rücksicht auf meine Ehre dir abschlagen müsste. Wir besitzen seit gestern nur ein Leben und ein Wollen, also hast du in dieser Angelegenheit ebenso zu entscheiden wie ich.« Sie drückte ihm voll innigster Dankbarkeit die Hand. So fand er sich täglich bei der Gräfin ein, oft des Tages zweimal. Und obgleich er sich nicht direkt Mühe gab, ihr Wohlwollen zu befestigen, schien dasselbe doch von Tag zu wachsen. Solange er sich in Paris befand, schrieb er täglich an die Eltern und erhielt auch täglich eine Antwort. Diese Briefe überließ er der Gräfin zur Durchsicht, wodurch sie immer weitere Einsicht in die Verhältnisse seiner Familie erhielt und ein immer größeres Interesse an den seinigen gewann. So nahte der Tag seiner Abreise immer weiter heran. Endlich war der Aufbruch für übermorgen bestimmt. Er saß des Abends wieder bei der Gräfin, mit ihr über Jagd- und Reiseabenteuer sprechend, während Kunz mit den beiden Damen das hörende Auditorium bildeten. Da unterbrach sich die Gräfin plötzlich im Redefluss, indem sie fragte: »Ah, was ich vorhin vergaß, ist kein Brief von Ihren guten Eltern angekommen?« »Ja, Madame, der letzte, den ich in Paris zu erwarten habe.« »Ist er diskreter Natur?« »Nein, gar nicht. Darf ich ihn Ihnen zur Verfügung stellen?« »Ich bitte darum.« Er gab ihr das Schreiben. Sie setzte die Brille auf, zog die Astrallampe näher und begann zu lesen. Unterdessen unterhielten die jungen Leute sich halblaut miteinander, wobei jedoch Gebhard die Gräfin scharf, aber verstohlen beobachtete. Da, plötzlich, bei einer Stelle blickte sie über das Papier scharf zu ihm herüber. Sie fixierte ihn eine ganze Weile, ohne dass er tat, als ob er es bemerkte. Ihr Gesicht hatte dabei nach langer Zeit wieder einmal den alten, harten Ausdruck angenommen. Dann sah sie wieder auf den Brief zurück, um ihn bis zum Ende zu lesen. Als sie fertig war, gab sie ihm denselben zurück, ohne aber, wie früher gewöhnlich, eine ganze Reihe von Bemerkungen daran zu knüpfen. Aber nach der Tafel machte sie ihm die Mitteilung, dass heute einige geographische Werke angekommen seien. Wenn er Einsicht in dieselben nehmen wolle, möge er in ihr Zimmer folgen. Diese Auszeichnung war ihm noch nicht zuteil geworden. Er folgte ihr. Durch mehrere Räume und auch die Bibliothek, welche er kennengelernt hatte, hindurchschreitend, führte sie ihn in ihr Boudoir. Er kannte dasselbe aus der Beschreibung, welche ihm Kunst davon gegeben hatte. Dort bot sie ihm einen Sessel an, während sie selbst nicht Platz nahm, sondern im Raume hin und her schritt, wie es ihre Angewohnheit war, wenn sie von irgendeinem Gedanken oder einer Angelegenheit mehr als gewöhnlich in Beschlag genommen wurde. »Junger Mann, Sie erwarten, geografische Werke zu sehen«, begann sie, »aber ich gestehe Ihnen, dass ich keine bekommen habe.« Er hatte das geahnt, machte aber doch ein einigermaßen verwundertes Gesicht, als ob er sich die Ursache ihres Verhaltens gar nicht denken könne. Es war dies nur ein Behelf, mit ihnen unter vier Augen sprechen zu können. Es betrifft einen wichtigen Gegenstand. Werden Sie aufrichtig mit sich reden lassen? Ich glaube, gnädige Frau, dass Sie mich kennen. Schon gut, Sie selbst aber sind keineswegs aufrichtig mit mir gewesen. Er tat, als ob er sie nicht recht verstehe, darum fuhr sie fort. »Darf ich mir den Brief Ihrer Mama nochmals erbitten?« »Gern, hier ist er.« Sie nahm ihn, faltete ihn auseinander und sagte, »Ich werde Ihnen einige Zeilen, welche ich hier fand, vorlesen, obgleich Sie dieselben bereits ebenso gut und noch besser kennen als ich. Hören Sie.« Sie las, »Was nun die so hochwichtige Mitteilung betrifft, welche du uns in deinem letzten Schreiben machst, so ist mein Mutterherz voller Freude, dass du gerade in Paris, meiner Vaterstadt, ein Wesen gefunden hast, welches deiner so wert zu sein scheint und dich mit seiner Liebe beglücken will. Unserer Zustimmung bedarfst du nicht. Wir kennen dich und wissen, dass deine Wahl eine gute sein wird. Nimm daher unseren Segen und sei mit dem lieben Kinde, nachdem es dein Weib geworden ist, ebenso glücklich, wie deine Eltern es durcheinander wurden.« Obgleich der Brief weiterging, las die Gräfin nur bis hierher. Sie gab ihm das Papier zurück, ging einige Male nachdenklich hin und her und begann dann mit einem sehr ernsten Tone, »Geben Sie zu, nicht aufrichtig mit mir gewesen zu sein?« »Ah, Madame, Sie meinen, weil ich Ihnen nicht dieselbe Mitteilung gemacht habe, welche ich hier meinen Eltern machte?« »Ja, ich habe zwar kein direktes Recht, eine solche Aufrichtigkeit zu verlangen, aber es hätte mich doch sehr gefreut, Sie zu finden. So habe ich allerdings sehr um Verzeihung zu bitten. Ich verzeihe Ihnen, aber seien Sie jetzt aufrichtig. Ich glaubte, dass Sie Ihre Heimat verlassen haben, ohne Ihr Herz dort zurückzulassen. So war es auch, wenigstens in dem Sinne, welchen Sie meinen. Jetzt aber lieben Sie?«
»Ja.«
»Eine Pariserin?«
»Ja.«
»Ich will nicht weiter in Sie dringen, als unbedingt nötig ist. Ist es ein Mädchen aus anständiger Familie?«
»Ja.«
»Ihnen ebenbürtig?«
»Vollständig.«
»Sie erwidert Ihre Liebe?«
»Herzlich.«
»Es ist also keine Vernunftsheirat, welche Sie beabsichtigen?«
»Nein, sondern eine Herzensverbindung.«
»Ich beneide Sie.«
Sie blieb stehen und blickte zum Fenster hinaus, welches sie geöffnet hatte. Der Schein des Lichtes erhellte ihr Profil, und Gebhard meinte, dasselbe noch nie so weich gesehen zu haben. Welche Gedanken mochten jetzt durch ihre Seele gehen? Da trat sie zurück, öffnete ein Pult und zog eine Mappe hervor. Aus derselben nahm sie ein Aquarellporträt und gab es ihm. »Sehen Sie diesen Mann? Kennen Sie ihn?« Gebhard ahnte, wer es sei, doch antwortete er, wenn auch wahrheitsgemäß, »Ich habe ihn nie gesehen.« »Das weiß ich, und dennoch steht er Ihnen nahe, viel näher, als Sie es denken.« Sie blieb vor ihm stehen, kreuzte die Arme über der Brust, wie es willenskräftige Frauen gerne zu tun pflegen, und fuhr fort. »Auch ich war einmal jung. Auch ich liebte diesen da. Mein Vater war Baron, der seinige jedoch ein einfacher Bürgersmann, dessen Vorfahren auf ihr von verzichtet hatten. Man trennte uns. Es war ein Herzeleid. Ich wurde Gräfin Rallion, und er nahm sich auch ein Weib. Wir sahen uns nicht, aber wir vergaßen uns auch nicht. Er war Bankier und wurde der finanzielle Rat meines Mannes. Nun sahen wir uns öfter. Die alte Liebe erwachte, aber wir mussten uns fremd bleiben. Eins nur habe ich gerettet, außer der Erinnerung, dieses Porträt. Es ist mir mehr wert als manches Juwel, welches ich besitze. Er starb. Auch mein Mann starb und ich wurde Witwe. Ich war reich gewesen, aber nicht glücklich. Ich blieb reich, aber auch unglücklich. Da begegnete mir ein Nachkomme dieses Mannes und sofort erwachte das alte Gemüt und das alte Herz, welches sich tot und verknöchert wähnte. Raten Sie, wer der Nachkomme ist? Gebhard sah sich gezwungen, eine kleine Unwahrheit zu sagen. »Ich habe keine Ahnung«, antwortete er. »Nicht? Nein. Sie sind es, Sie selbst.«
»Ich?« fragte er im Tone des höchsten Erstaunens.
»Ja, Sie. Sie sehen hier das Porträt von Ihrem Großvater, dem Bankier Richemont, dem Vater Ihrer Mutter.«
»Ah, das wäre er? Das wäre er?« rief er aus.
Er hatte es vorher geahnt und das Bild doch nur oberflächlich betrachtet, da seine Hauptaufmerksamkeit auf die Gräfin gerichtet war. Jetzt aber trat er mit dem Bilde näher zum Lichte. »Ja, besehen Sie sich ihn«, sagte sie. »Er war ein schöner Mann und ist elend zugrunde gegangen, wie Sie ja wissen. Ich lernte Sie kennen, ich prüfte Sie und war mit Ihnen zufrieden. Wir hatten die gleichen Liebhabereien und Sympathien. Sie waren es wert und so beschloss ich, Ihr Glück zu machen.«
»Mein Glück?« fragte er, ziemlich betreten.
»Ja, oder meinen Sie, dass ich nichts hätte für Sie tun können?«
»Gnädige Frau, Sie haben bereits genug an mir getan.«
»Ich hatte noch mehr vor, viel mehr und Besseres. Sie haben es mir aber unmöglich gemacht.«
»Wieso, Madame?«
»Durch Ihre so unerwartete Liebe.«
»Durch meine Liebe, gnädige Frau?«
»Ja, ich will aufrichtig sein. Ich wollte Sie verheiraten.«
Das hatte er nicht erwartet. Er war so überrascht, dass ihm wirklich der Mund für einige Augenblicke offen stand.
»Sie staunen?« fragte sie. »Es ist dennoch wahr. Sie wissen, dass ich eine Sympathie für weitgereiste Leute hege. Sie gehen nach der Wüste. Sie besitzen Mut und Kenntnisse. Sie werden ein berühmter Mann werden. Das ist es, was mich im Stillen entzückt. Wenn Sie als Kapazität wiederkehrten, wollte ich Ihnen das Kostbarste geben, was ich besitze.«
»Was, Madame?« fragte er, noch immer wie auf Wolken schreitend.
»Eine Frau.«
»Alle Wetter! Wen denn?«
»Ich sagte bereits, das Kostbarste, was ich habe, nämlich meine Nichte.«
»Sie haben deren zwei.«
»Ich meine Ida, meine stille, gute Ida, welche ich zärtlich liebe, ohne dass ich es mir so merken ließ.«
Er hätte am liebsten grad hinausgejubelt. Aber die Situation war eine so glückliche und interessante, dass er sich beherrschte.
»Ida?« fragte er.
»Comtesse Ida, sagen Sie?«
»Ja.«
»Wären Sie dieser Dame dann auch sicher gewesen?«
»Ich bin überzeugt davon.«
»Wusste Mademoiselle Ida von Ihrem Plane?«
»Kein Wort. Ich hoffte, Ihre Herzen sollten sich gegenseitig finden.«
»Leider kann dies nicht mehr stattfinden«, sagte er im Ton des innigsten Bedauerns.
»Ja, Sie haben Ihr Herz verschenkt.«
»Ida, das Ihrige auch.«
Sie machte eine Bewegung des Erschreckens.
»Wie?
Was sagen Sie? Ida? Ida liebt?«
»Ja.«
»Wen?«
»Einen Offizier, einen Deutschen.«
»Mon Dieu, Sie meinen doch nicht etwa Herrn von Goldberg?«
»Madame, Sie wissen, dass Goldberg mein Freund ist. Ich werde niemals das Geheimnis eines Freundes verraten.«
»Ah, er ist's, er ist's. Er ist ja noch da. Er ist ja noch anwesend. Kommen Sie, Herr von Königsau, kommen Sie. Ich werde...« Sie wollte forteilen. Es hatte sich ihrer ein außerordentlicher Zorn bemächtigt. Gebhard ergriff sie bei der Hand. »Bitte, Madame, warten Sie noch. Ich muss Ihnen sagen, dass...« »Nichts, nichts will ich hören, nichts, gar nichts. Kommen Sie schnell!« Sie riss sich los und eilte fort. Er folgte ihr, innerlich sich die nun folgende Szene bereits ausmalend. Die beiden Schwestern saßen mit Goldberg am Tische, als die Gräfin die Tür aufriss und hineingestürmt kam. Bei ihrem Anblicke erhoben sich alle drei. Sie erkannten sofort, dass sie sich im Zustande zorniger Aufregung befand. »Herr von Goldberg, ich habe mit Ihnen zu sprechen«, rief sie.
»Ich stehe zur Verfügung, gnädige Frau«, antwortete er.
»Das erwarte ich. Ich verlange von Ihnen, dass Sie mir die volle Wahrheit sagen.«
»Gewiss.«
Er hatte nicht die mindeste Ahnung, worüber er überhaupt die reine Wahrheit sagen solle. Sie stellte sich mit zornig funkelnden Augen vor ihn hin und fuhr fort. »Sie sind ein Verführer.« Er war wie aus den Wolken gefallen und fragte.
»Ein Verführer? Ich? Madame, ich bitte Sie.«
»Ja, ein Verführer sind Sie. Ich habe die Beweise in den Händen.«
»Welche Beweise?«
»Sie leugnen noch? Wollen Sie leugnen, dass Sie lieben?« Er fuhr ganz erstaunt zurück.
»Ich lieben? Ich, gnädige Frau?«
»Ja, Sie. Sie lieben.«
»Wen denn, gnädige Frau?«
»Meine Nichte.« Der also Interpellierte wusste in dem ersten Augenblicke nicht, wie er dieser Anklage zu begegnen habe. Er blickte verwundert auf die Dame, die wie eine Richterin vor ihm stand.